Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
So, guten Morgen oder guten Mittag, oder muss man schon fast sagen, herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind. Heute gibt es biblische Finanzprinzipien. Die einen so, yay, die anderen so, oh Gott. Aber wir haben gerade diesen Song gesungen. Ich liebe diesen Song. Chains, break, bam, 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 bam. Da spüre ich die ganze Kraft. Und weißt du was? Umgang mit Finanzen hat so viel oft mit Gefangenschaft zu tun. Wir sind so oft gefangen und deswegen liebe ich biblische Finanzprinzipien, weil sie machen uns frei. Sie machen uns frei und deswegen wirklich, wie die Mel gesagt hat, öffne dein Herz. Jetzt kommen ganz viele Wahrheiten, die durchschlagend sind in deinem und in meinem Leben, wenn wir sie anwenden. Wir befinden uns ja in der Nehemia-Serie. Heute ist der Abschluss. Und der Wim hat mich heute schon darauf aufmerksam gemacht, dass mein Outfit perfekt zum Seriendesign passt. Ja, ha? Gern geschehen. Es war keine Absicht, aber ich dachte, ich muss es erwähnen. Sehr gut. Nehemia, der Mauerbau, spektakulär. In 52 Tagen haben sie diese eingestürzte Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut. Und wenn du jetzt das erste Mal von Nehemia hörst, vielleicht bist du als Gast oder das erste Mal online, dann schau dir wirklich die Predigten von den letzten Sonntagen an, damit du das ganze große Bild hast. Weil da ist so viel drin. Also Nehemia, das war wirklich ein guter Dude. Ja, also von dem können wir so viel lernen. Und als sie dann die Mauer endlich aufgebaut hatten, also endlich 52 Tage, das ist wirklich Rekordzeit, hat der Nehemia sich einen Überblick verschafft, ja, wie viele Leute haben dann da jetzt mitgebaut und wie groß war denn das Investment von allen gemeinsam, um diese Mauer, um diese Stadt und dann auch die Stadt selber wieder aufzubauen, was ja mit Identität und mit Schutz für dieses ganze Volk zu tun hatte und eine große Bedeutung. Und da habe ich euch jetzt ein paar Zahlen mitgebracht. Es waren insgesamt 42.360 Männer, das sind jetzt die Familien nicht mitgezählt, 7.337 Sklaven und ihre Dienerinnen, ja, das war halt zu der Zeit noch so. Ein Haufen Sänger und Sängerinnen, ein Haufen Pferde, Maultiere, viele Kamele und am meisten Esel. 6.700 Esel. Ich nehme mal an, die haben die Steine geschleppt und dann die Zahlen vom Investment. Also Familienoberhäupter spendeten für die Aufbauarbeit. Der Statthalter stiftete 1.000 Golddariken. Das ist ungefähr, 1.000 Golddariken haben ungefähr den Wert heute von 8,4 Kilo Gold, 50 goldene Becken und 530 Priestergewänder. Andere Oberhäupter stifteten 20.000 Golddariken und 2.200 Minen Silber. Die übrige Bevölkerung stiftete 20.000 weitere Golddariken, etwa 2.000 Minen Silber und 67 Priestergewänder. Jetzt. Der René hat mit ChatGPT ausgerechnet, was so dieser Wert wäre in der heutigen Zeit von diesen Becken und Golddariken und Silberminen. Und es ist dieser spektakuläre Betrag von 43 Millionen und ein paar zerquetschte. Krass, oder? 43 Millionen Euro. Und dann hat der René das runtergerechnet auf diese beteiligten Bauleute. Und dann kommt man auf einen unspektakulären Betrag von durchschnittlich 1.030 Euro pro Person. Das ist krass, oder? 1.000 Euro. Und das begeistert mich so, weil als wir die Möglichkeit hatten, in dieses Gebäude einzuziehen, brauchen wir 150.000 Euro. Wer erinnert sich noch? Wer war dabei? Ja, ist schon, weil schau, die anderen, die sind einfach hierher gekommen und wissen gar nicht, was das für ein krasses Investment ist. Ja, deswegen erzähle ich es euch jetzt. Und wir waren ca. 150 Personen. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist also wahnsinnig, eine wahnsinnig große Summe, oder? 150.000 Euro. Ja? Und dann haben René und ich geredet und gesagt, wir sind 150 Leute. Wenn jeder 1.000 Euro gibt, haben wir 150.000 Euro. Ja, ich bin jetzt nicht ausgebildeter Buchhalter, aber so geht die Rechnung. Und dann habe ich mich damals auf die Bühne gestellt, habe das so vorgerechnet, natürlich kann nicht jeder 1.000 Euro geben. Die einen können nicht ganz so viel geben, aber dafür gibt es wiederum andere, die können einiges mehr als 1.000 Euro geben. Und damals, innerhalb von ein paar Wochen, hatten wir 150.000 Euro, um hier mit umzubauen und um hier einziehen zu können. Wie krass ist das? Da haben wir es wieder, die 1.000 Euro. So, und jetzt wird dieses Gebäude ja verkauft. Wir wissen noch keine Details. Die eine von euch, wir haben das ja schon öfters jetzt mal gesagt, sobald wir genaues wissen, werden wir euch natürlich informieren. Aber sollten wir ausziehen müssen, mach doch schon mal deine 1.000 Euro ready. Hä? Hä? Ja. Ich halte euch dann auf dem Laufenden. Gut, also diese Mauer, dieser Wiederaufbau von dieser Stadt, der war gebaut auf ein Investment und ein Verzicht von ganz vielen gemeinsam. Und dann wurde es möglich. Diese Kirche ist gebaut auf das Investment und den Verzicht und das Einbringen von uns allen. Deswegen können wir so krasse Sachen machen, weil together it's better. Ja, gemeinsam sind wir einfach so viel krasser, als wenn wir alleine irgendwas versuchen. Wir haben so eine krasse Durchschlagskraft. Und was mich auch mega begeistert am Nehemia, der wurde ja dann auch als Statthalter eingesetzt und er hat 12 Jahre zugunsten vom Volk auf sein Gehalt als Statthalter verzichtet. Weil er gesagt hat, die haben alle auf Ländereien, auf Besitz, auf all, er verzichtet ebenfalls 12 Jahre lang. Wow! Wow! Also und er hatte den Blick fürs große Ganze. Was dient dem großen Ganzen und nicht, was dient ihm und seiner kleinen Welt persönlich. Und so ist auch Gott. Gott hat immer das große Bild. Er hat uns alle im Blick und das große Ganze. Deswegen möchte ich das auch haben. Und es ist jetzt so, wenn wir über biblische Finanzprinzipien sprechen, eben, die einen sind immer mega begeistert, hey, give me more, I want to learn. Und die anderen sind so, ja gut, jetzt schauen wir mal, was sie bringt. Ha? Jetzt schauen wir mal da. Die will schon wieder meine Kohle. Nein. In der Bibel gibt es über 2000 Bibelverse, wo es ums Thema Geld und Besitz geht. 2000. Das ist viel, ha? Das ist 3-mal mehr, als es Bibelverse über die Liebe gibt. Und 7-mal mehr, als Bibelverse über das Gebet. Warum? Um alles in der Welt steht so viel über Geld in der Bibel. Weil Gott unser Herz kennt. Weil Gott weiß, wir Menschen, wir laufen wirklich Gefahr, Gott Besitz zu unserer wichtigsten Sache zu machen und den Platz, der Gott eigentlich verdient hätte, mit Geld auszutauschen. Unser Vertrauen, unsere Sicherheit, all das. Stimmt's? Ja, es stimmt. Und deswegen steht so viel. Und deswegen liebe ich biblische Finanzprinzipien und ich hoffe, du auch, weil sie uns helfen, den richtigen Fokus zu behalten und unser Leben aufs richtige Fundament zu bauen. Nicht auf eins, wo es plötzlich regnet und alles wird weggespült. Gut, eben. Und wir leben zwar für die Ewigkeit, aber trotzdem sind wir hier auf dieser Erde und müssen mit all diesen Dingen handeln. Also mein erster Punkt heute ist, Geld verdienen ist gut, richtig und wichtig. Ja, also das heißt nicht, dass du kein Geld mehr verdienen sollst, sondern das ist wichtig. Wichtig ist aber, dass das Geld den richtigen Platz hat und den richtigen Stellenwert in deinem Leben und dass du übers Geld herrschst und nicht das Geld über dich. Es ist eine Ressource, die wir einsetzen können, um Dinge zu bewegen, um uns zu versorgen, um anderen zu helfen und, und. Gut, Margaret Thatcher. Wer kennt sie noch? Ehemalig Prime Minister. Sie hat gesagt, niemand würde sich heute an den barmherzigen Samariter erinnern. Das ist diese Geschichte in der Bibel, oder, wo ein Mann überfallen wird von Räuber, ein anderer Mann kommt vorbei, sieht den Mann und hilft ihm. Wenn er nur gute Absichten gehabt hätte, nein, er hatte auch Geld. Und er hatte nicht nur Geld, sondern er hat das Geld für den Mann in Not eingesetzt. Lass uns das gemeinsam lesen. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Und am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare, ist jetzt umgerechnet auf die heutige Zeit ca. 200 Euro, und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Also er hat Geld als etwas gesehen, auch um einzusetzen für andere und nicht nur für sich selber, weil er hätte auch einfach nur die Wunden versorgen können und dann, ja, jetzt schau selber. Die Frage ist, hat Gott auch im Bereich Finanzen das letzte Wort in deinem Leben? Darf er da mitreden? Darf er? Und auch da habe ich ein ganz krasses Zitat von jemandem. Und ja, lass es einfach mal auf dich wirken. Ist Gott gegenwärtig in deinen Bewerbungsgesprächen, in Konferenzen, in Führungssitzungen, in Verhandlungen, in Verkaufsgesprächen, bei Geschäftsgründungen oder sogar bei festlichen Banketten im Smoking? Ist er da, wenn ein Geschäftsmann Erfolg hat oder wenn er bankrott geht? Oft ist es ja dann eher beim Bankrott, oder? Wenn wir diese Fragen mit Nein beantworten würden, dann würden wir damit sagen, dass Gott aus dem Teil unseres Lebens ausgeschlossen ist, in dem viele Menschen den Großteil ihrer Zeit verbringen. Und du kannst ganz kurz nachdenken, wie schaut es bei dir aus? Bei diesen alltäglichen Dingen, ist da Gott mit drin? Der zweite Punkt ist, Gott vertraut uns ihr Geld an und es gibt ein biblisches Prinzip, das Prinzip vom Zehnten, das zieht sich durch die ganze Bibel. Was meine ich mit dem Zehnten? Oder manchmal als Christ haut man den Begriff einfach so raus, ja, ich gebe meinen Zehnten und dann sagen sie, es fällt mir gerade was Lustiges. Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Oh doch, ich erzähle es. Als wir am Anfang in Wien die Kirche übernommen haben, da war ein Korb und da stand auf, das war Englisch und da stand Titte. Und ich habe gedacht, warum steht da Titte drauf? Ich habe gedacht, es ist Deutsch, gell? Dabei war es Tide. Und es ist der Zehnte, es ist quasi der Zehnte in diesen Korb. Und ich dachte, okay, wenn nicht mal ich kapiere, was das bedeutet, vielleicht sollte man dann die Dinge ein bisschen besser erklären. Genau, deswegen erklären wir immer, was bedeutet der Zehnte, weil nicht alle wissen, was das ist. Gut, gern geschehen für diese Geschichte. Also der Zehnte, das Prinzip, das steht nicht in den 10 Geboten, das ist kein Gesetz, aber das ist ein göttliches Prinzip, das du im Alten und im Neuen Testament immer wieder siehst und immer wieder darüber gesprochen wird, wo wir glauben, dass das Prinzip heute noch ein Segen für unser Leben ist und auch heute noch eine Idee, wie Gott auch in der Kirche für genug Nahrung sorgt. Da gibt es ja aus dem Malachi, aus dem Alten, ich glaube, das ist die berühmteste Bibelstelle, wo es um den Zehnten geht. Das sind quasi, Gott vertraut uns 100% an. Ob das jetzt viel ist oder wenig, sind deine 100%. Und er sagt, gib mir 10% zurück. Vertrau mir. Gib mir 10%. 90% kannst du selber verwalten, aber bring mir 10% zurück. Und da steht im Alten Testament, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel, im Haus Gottes, auch in der Kirche genug Nahrung gibt, damit wir hier gut agieren können. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also er fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, zu sagen, gut, gib diesen Teil von deinem Geld weg, aber Schaut doch, ob nicht mein Segen zurückkommt auf dein Leben. Und Rockefeller hat dazu gesagt, der John P. Rockefeller, der Senior, wenn ich nicht den Zehnten von meinem ersten verdienten Dollar gegeben hätte, hätte ich es auch nicht getan, als ich meine erste Million verdiente. Sagen Sie Ihren Lesern und Zuhörern, dass Sie Ihre Kinder zum Geben des Zehnten erziehen sollen, dann werden Sie treue Verwalter vor dem Herrn sein. Also geht es auch um eine ganz tiefe Gottesfurcht. Zum Sagen, na, ich bin gehorsam und ich mache das. Und ich kann euch eins sagen, als der René und ich nach Wien gekommen sind, haben wir ja wirklich alles verlassen. Wir hatten ein sehr gutes Einkommen in der Schweiz, schöne Wohnung, eine Kirche, Freunde. Wir haben alles verlassen, sind hierher gekommen und hatten am Anfang wirklich nur Chaos und haben teilweise nicht gewusst, wie wir das Geld, also wie wir die Kirche zahlen sollen, die Miete und alles und wie wir unser persönlichen Finanzen, wie das funktionieren soll. Aber eins haben wir nie aufgehört, ob wir viel hatten oder wenig, wir haben immer diese 10% zurückgegeben in die Kirche. Und heute, fast 11 Jahre später, kann ich dir sagen, Gott hat uns alles und noch viel mehr zurückgegeben. Nicht über Nacht. Herr Chuck schaut dir mal ein, jetzt ist wirklich ernst. Aber so ist Gott, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm gehorsam sind und es nicht aus einem Zwang heraus machen, sondern aus einer Furcht und einfach aus Gehorsam. Er reagiert drauf und er lässt uns nicht hängen und gibt zurück. Aber das soll nicht die Motivation sein, warum man gibt. Weil das könnte uns ja dazu verleiten, dass wir sagen, okay, wir geben, um wieder zu bekommen. Aber wir müssen das eigentlich so sehen, dass wir bekommen haben, um zu geben. Und da drin liegt das große Geheimnis und die große Freiheit im Umgang auch mit Geld. Also natürlich nicht, dass du alles weggibst und dann selber nicht mehr leben kannst. Aber ich glaube, wir leben in einer sehr reichen Gesellschaft und können da alle noch dazulernen. Und was sind denn jetzt die positiven Auswirkungen? Das liebe ich auch an Gott, oder? Er fordert uns heraus. Oder sagt, jetzt zuerst und dann zeige ich. Das ist immer so, oder? Gott will immer zuerst unseren ersten Schritt sehen und dann halt. Das finde ich manchmal echt nervig. Immer zuerst den Glaubensschritt sehen und dann zeigt er sein Wirken. Aber so macht es halt und es ist okay. Und das begeistert mich, weil wenn wir das dann ernst nehmen, dann hat das wirklich positive Auswirkungen im Leben und nicht nur wenige. Ein Zitat ist mir ins Auge gestochen, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, allgemein zum Thema Geben, von Dr. Karl Menninger. Wenn du depressiv bist und das Leben nicht mehr bewältigen kannst, dann geh auf die andere Seite der Bahngleise, finde jemanden, dem es schlechter geht als dir und beginne, ihm auf irgendeine Art und Weise zu helfen, wie du es halt kannst. Du wirst merken, wie sich deine Depression lichtet und du selber Heilung findest. Wow! Und weißt du, ich glaube, wir drehen uns so oft um uns selber. Wie geht's mir und wie stimmt's für mich? Und ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns alle vier. Aber da drin hat noch niemand sein Glück gefunden. Das wahre Glück liegt, wenn wir anderen geben können. Das ist nur für uns unlogisch. Gut, also jetzt kommen 8 Punkte. Es kommt wie so ein Feuerwerk, gell? Macht euch ready. 8 Wahrheiten, was für positive Auswirkungen es hat, wenn wir großzügig sind, wenn wir einen gebenden Lebensstil haben. Ready? Ja. Einer ist ready. Die anderen sind es dann am Schluss. Gut. Erstens, geben gibt uns Sieg über Materialismus. Wenn wir regelmäßig etwas weggeben, ganz bewusst, ob das die 10% sind oder auch darüber hinaus, das bricht diese Hamster-Mentalität in unserem Leben und es befreit uns von dem Ich will und ich brauche immer noch mehr. Andrew Carnegie, einer der reichsten Menschen seiner Zeit im 18. Jahrhundert irgendwann, hat gesagt, überschüssiger Reichtum ist ein heiliges Gut, das seinem Besitzer anvertraut ist und das er zu Lebzeiten zum Wohl nicht von sich selber, sondern der Gemeinschaft verwalten soll. Und man weiß, Andrew Carnegie hat umgerechnet ca. 11 Milliarden Dollar gespendet. Das ist einmal eine Nummer. Ha? Also Überschuss ist nicht für uns, sondern wir müssen schauen, okay, was können wir damit Gutes tun? Dann, zweitens, geben lehrt uns, im Glauben zu leben. Weißt du, wann man die Wunder Gottes erlebt? Wenn man ein Wunder braucht. Wenn du kein Wunder brauchst, dann ist das das Wunder, weil du versorgt bist. Und ich kann dir sagen, als wir ganz wenig hatten, da haben wir so viele Wunder Gottes erlebt. Und manchmal denke ich mir, eigentlich würde ich da gerne dahin, weil das ist so ein spannendes, erfüllendes Leben. Das ist manchmal auch, weißt du, Gott kommt immer spätestens pünktlich. Das ist manchmal auch, bis man das Wunder dann sieht, das ist eine Spannung. Aber wenn du das Wirken Gottes erlebst in deinem Leben und du siehst, dass er dich versorgt, das ist Wahnsinn. 1. Timotheus 6, Vers 17. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Unser letztes Hemd hat keine Taschen. Wir denken immer, wir können alles mitnehmen, oder? Können wir aber nicht. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Nicht immer alles, was wir wollen, aber das, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Warte, ich muss das ein bisschen näher nehmen. Gut, dann das nächste. Geben verschafft uns Respekt und es zieht Segen an. Da steht, gebt und ihr werdet bekommen. Und was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Und nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr auch zurückbekommen. Und Achtung, da ist wieder die Falle, dass wir geben, um zu bekommen. Nein, wir bekommen, um zu geben. Aber Gott ist so gut, dass er uns zurückgibt. Dann, geben bringt echte Freude in unser Leben. Das steht in der Apostelgeschichte 20. Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Und ich möchte dich fragen, hast du schon mal jemandem etwas ermöglicht oder etwas gegeben, der dir nichts zurückgeben konnte? Und dann diese Freude erlebt, die erstens mal, es ist eigentlich doppelte Freude. Weil zuerst mal die andere Person kann kaum glauben, dass du ihr das ermöglichst. Und weil die sich so freut, freust du dich doppelt so fest. Und diese Freude ist unbezahlbar. Und die Freude ist nicht so groß, wenn du der bist, der es bekommt, sondern wenn du der bist, der es gibt. Also geben ist seliger als nehmen. Dann, geben befreit uns von finanzieller Sklaverei. Chains, break, bam, bam. Ich will, dass diese Ketten fallen in meinem Leben. Ich möchte nicht vom Geld bestimmt werden, sondern ich bestimme über das Geld, was damit passiert. Aber es soll nicht mein Herz in Ketten gefangen halten. Maya Angelou sagt, ich habe festgestellt, dass das Geben neben all seinen anderen Vorteilen die Seele des Gebenden befreit. Und in 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 10, eine Warnung an uns alle, wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse erwächst aus Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Es ist kein Problem, Dinge zu besitzen, Geld zu haben. Aber wenn die Habgier Besitz von uns ergreift, dann laufen wir sogar Gefahr, dass wir unseren Glauben verlieren können, weil es uns beherrscht. Dann, geben macht sichtbar, dass wir Gott lieben, ihm vertrauen und ihm auch gehorchen. Gehorsam ist eine der größten Liebessprachen Gottes. 1. Johannes 3. Mögt ihr noch? Ja. Ihr habt gesagt, es ist wie Feuerwerk. Doch, wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, sondern unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Und dann, 2 haben wir noch. Geben füllt unser himmlisches Bankkonto. What? Ja, wenn du an Jesus glaubst, Jesus in deinem Leben ist, der Heilige Geist, dann hast du ein himmlisches Bankkonto. Ja, und wie zahlst du jetzt darauf ein? Durch das, dass du gibst. Durch das, dass du investierst in Menschen, dass du Menschen von diesem Jesus erzählst, dass du Menschen hilfst. Weil Jesus sagt ja da einmal, hey, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Also das füllt alles unser himmlisches Bankkonto. Und das ist krass. In Matthäus 6, Vers 20 steht, sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben und der Inflation sicher sind. Ja, das ist auch keine Bank, die vielleicht plötzlich hops geht. Da ist es sicher. Und das fällt uns so schwierig zu glauben, oder? Mir fällt das manchmal so schwierig zum Glauben, dass ich da so ein Bankkonto habe, wo ich Dinge ansparen kann, indem ich Gutes tue auf dieser Erde. Aber es ist so, es sagt uns die Bibel. Und das Letzte, geben gibt uns Gunst bei Gott und bei den Menschen. Also das bei Menschen, das weiß ich, weil wenn in meinem Umfeld jemand großzügig ist, dann hat er wirklich meinen Respekt. Ich habe unfassbar großzügige Menschen schon erlebt, wo ich wirklich nur staunen kann. Und dann wirkt ja meine Gunst und meinen Respekt. Aber auch bei Gott, schau, und da war die Geschichte vom Cornelius. Und Gott ist ihm begegnet durch einen Engel und Cornelius ist ein bisschen erschrocken und sagt, ja, was ist, Herr? Und der Engel spricht zu ihm und sagt, deine Gebete und deine Geschenke für die Armen, die sind Gott nicht verborgen geblieben. Also Gott sieht es, Gott honoriert es und es gibt uns Gunst in den Augen Gottes. Wie krass ist das? Jetzt ist meine Frage an dich heute, das ist mein 4. Punkt, also nicht nur an dich, sondern auch an mich, müssen wir uns immer wieder fragen, wem dienst du? Wem dienst du in deinem Leben? Wem dienst du? Wer ist wirklich der Herr in deinem Leben und hat das Sagen? Weil in Matthäus 6, Vers 24 steht, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Immer wird man den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Also wir können nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Heißt es, dass wenn wir Gott dienen, kein Geld haben dürfen? Nein. Aber es ist ein Unterschied, ob wir sagen, hey, Gott ist der Herrscher in meinem Leben oder das Geld, Besitz ist der Herrscher in meinem Leben. Weil ich werde dem einen oder dem anderen meine Ressourcen zur Verfügung stellen. Versteht ihr das Bild? Wir müssen wählen, weil die Bibel sagt, wir können nicht beiden dienen. Wir können nicht beiden dienen. Und ich möchte mein Leben nicht auf ein Fundament bauen, das, wenn der Regen kommt, alles wegspült und nichts mehr ist da. sondern ich möchte mein Leben auf ein Fundament bauen, wie ein Fels. Und dieser Fels ist Gott. Weil er war schon immer, er ist und er wird immer sein. Geld kommt und geht. Geld, wenn wir es mal ausgegeben haben, man kann es ja wieder dazu verdienen. Aber das soll nicht über uns herrschen. Nicht der Herr sein in unserem Leben. Deswegen müssen wir weise wählen und immer wieder überprüfen, wem dient unser Leben? Wem dient unsere Zeit? Wem dienen meine gottgeschenkten Ressourcen? Und wir möchten jetzt einen Song singen. Und während dem Song kannst du in dich gehen, auch online, und wirklich überlegen, wie schaut's wirklich aus? Sei ehrlich. Sei ehrlich vor Gott, er weiß es sowieso. Und du weißt es auch. Ha? Du weißt es auch. Lass uns ehrlich werden. Und wenn du möchtest, dann bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, wo du vielleicht dem falschen Herrn dienst. Wo Geld und Besitz den falschen Platz in deinem Leben hat. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, beziehungsweise wir werden es heute nicht gemeinsam einnehmen, sondern jeder, der möchte, für sich persönlich. Weil was ist das Abendmahl? Ich hoffe online, ihr seid ready, sonst holt ihr schnell einen Saft und ein Brot. Jesus hat gesagt, das Abendmahl dient dazu, daran zu denken, was Jesus für uns getan hat. Dass er am Kreuz gestorben, den Tod, alle Mächte der Finsternis überwunden hat und auferstanden ist, damit wir Leben, Vergebung und Freiheit haben. Wir nehmen das in Erinnerung an das, was Jesus macht. Was es aber auch ist, das Abendmahl, das, was Jesus gemacht hat, ist ein neuer Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat und gesagt, hey, okay, ich habe gemerkt, ihr kriegt es alle nicht auf die Reihe. Es braucht ein Opfer, das alle für ein für alle Mal gilt. Und das ist mein Sohn, mein heiliger Sohn, der niemals was falsch gemacht hat, den opfern wir für euch alle. Und das ist ein Bund, den Gott geschlossen hat mit dir und mit mir. Die Frage ist, nimmst du diesen Bund an? Und wenn ich das Abendmahl nehme, dann sage ich immer wieder, Jesus, erstens mal vergib mir, ich räume mein Herz auf. Aber ich sage, Jesus, ich erneuere den Bund mit dir. Weil sein Bund mir gegenüber, der steht. Der steht. Die Frage ist, steht er auch von meiner Seite? Und ich sage, ja, ich schließe diesen Bund einmal mehr mit dir und ich erneuere das. Es gibt ja diesen römischen Handgriff. Mel, kannst du mal schnell kommen? Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Es ist ja, wenn wir uns normalerweise die Hand geben, machen wir das so, oder? Ein Bund ist aber so, und auch wenn du mich loslässt, Gottes Bund hält. Der verändert sich nicht, der hält. Und ich sage immer wieder, ich halte auch. Einmal mehr, einmal neu. Dankeschön, Dankeschön. Applaus für die Mel. Sie hat lange geübt. Du bist völlig frei, das jetzt zu machen. Aber deswegen macht es heute jeder für sich selber. Dort, wo du stehst, auch gerade in deiner Beziehung mit Gott, nimm dir Zeit, das Abendmahl, du findest es da. Du kannst auch direkt vors Kreuz gehen und sagen, okay, Jesus, hier bin ich einmal mehr. Hinten haben wir einen Tisch, da haben wir einen Tisch mit Abendmahl. Hol es dir und dann macht es einfach jeder für sich während dem nächsten Song, okay? Wenn du es nicht nehmen willst, bist du völlig frei. Aber wenn du es nimmst, mach es aus einer tiefen Ehrfurcht Gott gegenüber, wie wunderbar er ist. Und ich bete noch, Vater im Himmel, ich danke dir für deine wunderbaren Finanzprinzipien. Ich liebe sie und sie fordern mich heraus. Und es ist mir für immer so wieder so schwierig, loszulassen und immer wieder auf ein neues Wunder zu vertrauen, wenn ich dann gebe. Aber eins kann ich sagen, auf dich ist Verlass, Vater im Himmel. Deine Worte sind wahr deine Worte kommen niemals leer zurück und du hältst, was du versprichst. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder darauf aufmerksam machen möchtest, dass wir unser Herz an dich hängen und nicht an irgendwas Vergängliches, was morgen schon weg sein kann. Hilf uns, Jesus, weil wir sind so egoistisch, wir sind so habgierig oft. Hab Gnade mit jedem Einzelnen von uns, mit mir als allererstes, mit jedem hier in der Halle, mit jedem online. Hab Gnade mit uns und hilf uns, heute einmal mehr unser Herz richtig zu positionieren. Auf dich, unseren wunderbaren Schöpfer, der immer war, der ist und der immer sein wird und dessen Wort niemals vergeht. Amen. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.